Crisis? What Crisis? 12. Staffel. Chancen der Macht und Irrwege. Folge 2. Wie Macht den Menschen sichtbar macht. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? 14-tägig, kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis, und bei uns dreht sich alles um die Macht, die Chancen der Macht und was es sonst noch drumherum geht. Und wir haben die heutige Episode mal betitelt, wie Macht den Menschen sichtbar macht. Also welche Persönlichkeit zeigt sich dabei? Sven, du hattest da etwas mit schon vorgesehen und gelesen.
Okay, ich fange einfach mal mit einem Mini-Teil an. Also ich glaube, das kennen wir alle. Der Mensch, der primär an sich denkt und der sich sehr, sehr, sehr wichtig hält oder für sehr wichtig hält, diese Eigenschaft wird eben mit Macht noch rücksichtsloser und eigennütziger durchgesetzt oder die verstärkt sich noch massiv. Das ist ein Faktor, den wir immer im Kopf haben sollten, wenn wir zum Beispiel über Führungskräfte reden. Wohingegen den Menschen, der von Natur aus eine große Fähigkeit zur Hilfsbereitschaft hat, der wird dann auch in entsprechenden Situationen eher dazu tendieren, wenn er Macht hat, diesen Mechanismus auch wieder stärker zum Vorschein zu bringen und eben Verantwortung für andere oder soziale Verantwortung übernehmen.
Das ist so dieses Sprichwort, das ist früher sonst als Geld zeigt den Charakter, aber dabei ist es
einfach... Macht zeigt den Charakter.
Es macht ihn nicht, sondern es zeigt eigentlich nur das, was vielleicht schon angelegt war.
Ja, oder aber eben, wie ich ihn begleitet habe oder auch entwickelt habe. Wenn ich lange genug einem Menschen seine Bedeutungslosigkeit darstelle oder seine Unfähigkeit darstelle, oder seine Begrenztheit, ich kontrolliere ihn ununterbrochen, ja. Jeden Text schreibt er sowieso falsch. Da wird er am Ende des Tages auch daran selber glauben, und dann sich diesem Diktat unterwerfen oder vielleicht sogar eine Bequemlichkeit finden und zu sagen, ich kann es ja sowieso nicht, also mache ich so, wie der andere erwartet, auch wenn das Ergebnis schlecht ist, ne? Und dann gefällt er plötzlich dem anderen auch, weil der andere glaubt, das ist richtig, wie er das erwartet von allen seinen Mitarbeitern, aber es gibt keine Entwicklung mehr im Unternehmen. Und, ich weiß nicht, wer von euch es gesagt hat in einer anderen Folge, führen macht einsam, der wird dann noch einsamer, weil er immer alleine Entscheidungen treffen wird. Und wenn es dann mal hart auf hart kommt, stehen alle bedröppelt in der Tür und fragen, was soll ich denn jetzt tun?
Ja. Und in dem Zusammenhang kommen halt greifen diese Zahnrädchen halt ineinander, ne? Das, was wir beim letzten Mal auch schon hatten, Empathie geht zurück durch Führung, weil ich eben mehr um mich selbst drehen muss. Ja, also ich sage das ganz bewusst, weil ich vielleicht auch tatsächlich Entscheidungen treffen muss, und in dem Moment muss ich die auch erstmal vielleicht mit mir selber klar bekommen. Auf der anderen Seite dann solche Sachen wie Redeanteil mal als ganz banale Geschichte. Wenn Menschen in Machtpositionen kommen im Unternehmen, verändern sich ihre Redeanteile. Also sie reden mehr, länger, häufiger. Und auch das ist ein Faktor, der natürlich wieder das andere verstärkt. Also wenn ich mehr rede, höre ich auch mir selbst mehr zu.
Ja. Ja, das ist so ein Beispiel auch, das wir vor etlichen Jahren hatten, jemand, der auf einmal Betriebsleiter wurde und der sich selber erstmal unter Druck gesetzt hat und auf einmal anfing, dann wäre man bei dem, was du das letzte Mal auch gesagt hattest, die Entscheidungen werden schlechter, weil es werden auf einmal nur noch eigene Entscheidungen, es gibt weniger Input dazu, und ja, auch die Familie hatte weniger von ihm, weil er praktisch nur noch dann gearbeitet hat.
Und in dem ganzen Prozess kamen wir eben auch an seine Kollegen und so weiter, die alle gesagt haben, naja, da brauchen Sie ja bloß Fragen. Er braucht uns ja nur das, was er früher auch gemacht hat, aber irgendwann hat er umgeschalten. So, und als das dann auch wieder transparent wurde, war dann wirklich wieder klar, okay, er hat dieses, ich bin jetzt dafür alleinig verantwortlich, wirklich haben bei ihm einfach andere Schalter und Weichen umgeschalten, die ihm erst mal so gar nicht bewusst waren, dass er doch vorher das Ganze anders machen konnte auch.
Und wir wissen eben in der Psychologie auch, dass zum Beispiel dann, ich verschiebe auch meine Fokussierung, ich verschiebe eher auf die Ziele, ich verschiebe eher auf die Belohnung, die ich bekomme, wenn die Ziele erreicht sind. Und ich unterdrücke in Machtpositionen dann eher Gefahren, vielleicht auch die Bedürfnisse, die andere haben oder die Einwürfe, die andere haben. Ne? Das geht eher in den Hintergrund. Die Risikobereitschaft steigt, ja. Um diese Ziele zu erreichen. Das sind alles Mechanismen, die eben ne, mit diesem Einsamen irgendwie einhergehen. Also es gibt kein Kontrollkollektiv mehr.
Ja.
Ja. Ja. Und da sind wir ja bei einer Geschichte, die wir in der ersten Folge schon angesprochen haben, diese Folgen, diese Bestrafungsmacht. Egal wie ich bestrafe, ob das physisch ist oder psychisch ist, meistens ist es ja eine psychische Form der Bestrafung. Am Ende des Tages wissen die anderen möglicherweise, was falsch war, aber sie wissen nicht, wie sie das unproblematisch in Zukunft anders machen wollen können würden. Und sie haben eigentlich mehr Angst vor Fehlern, als sie bereit sind, dann etwas auch Ungewöhnliches auszuprobieren.
Für mich machst du einen zweiten großen Teufelskreis auf. Den skizziere ich immer für mich. Wir wollen ja gar nicht in »Ich sag dir, wie es geht«. Ja. Wir wollen zum Teil in, ich sag dir grob, wie es geht, zum Teil mal mehr, mal weniger. Damit würde ich mich immer oder darauf würde ich mich immer einlassen. Aber wir wollen ja eher befähigen, dass du dich beteiligst. Und aber zu dieser Wirklichkeit gehört eben auch die Verantwortung im Machtgefälle, also vielleicht auf der anderen Seite der Macht, auch herzustellen. Ich habe trotzdem eine Mitgestaltungspflicht. Ich habe trotzdem eine Mitdenkpflicht und ich habe trotzdem eine Feedback- und Rückmeldungspflicht und ich habe auch trotzdem immer noch eine Entwicklungspflicht für das Ganze, für mich selbst als auch für uns als Unternehmen. Davon werde ich nicht befreit, nur weil unser Unternehmen vielleicht hierarchisch deutlich klarer führt.
Aber das ist ja eine wirklich ein Teufelskreis, ne? Eine, ich sag mal, gut bemittelte Führungskraft rennt immer wieder, entscheidet immer wieder, macht immer wieder, sagt, wie es geht, verbraucht aber seine Ressourcen über Gebühr und irgendwann steht er dann mal da und stellt sich vor seine Mitarbeiter hin und sagt, macht ihr doch auch mal, ich weiß nicht weiter. Mhm. Und dann geht's nicht weiter.
Mhm. Ja, weil vorher nicht gelernt, ne? Weil in dem Moment anders durchsozialisiert und es geht halt nicht auf Knopfdruck dann zu sagen und jetzt agieren wir komplett anders auf einmal.
Richtig, es gibt keinen Rückweg. Ne? Das muss jedem klar sein. Es gibt, wenn wir in unseren Beratungen oder bei Veränderungsprozessen immer wieder sagen, Leute, wenn wir das jetzt anfangen, dann gibt es keinen Rückweg davon. Dann müssen wir das konsequent weiterführen. Wir können es anders machen, aber zurück zu Ausgangspunkt und nochmal loslaufen geht nicht. Ja. Wenn ich die Leute so konditioniert habe und sage, linksrum heißt linksrum, rechtsrum heißt rechtsrum und gerade heißt es geradeaus und mehr gibt es nicht, dann muss ich das auch durchhalten können und dann muss ich das auch in besonderen Situationen wissen, dass ich nicht mehr erwarten kann als linksrum, rechtsrum, geradeaus.
Und im Endeffekt bist du dann auch an diesem anderen Punkt, den du häufig ja anwendest. Eigentlich geht es dann auch häufig gar nicht darum, dass die Entscheidung an einer Stelle klar getroffen ist, sondern dass wir einfach Klarheit in unserem Weg herstellen, dass wir Transparenz vielleicht als zweiten Begriff haben, aber dass wir auch dasselbe verstehen darunter, ist dann viel essentieller, als dass jemand sagt, so machst du das jetzt.
Ja.
Aber jemand muss sagen, das ist unser Zustand von Klarheit. Habt ihr den alle verstanden oder habt ihr Fragen oder müssen wir den anders ausrichten? Dieser Prozess, das ist die Aufgabe von Führung.
Ja, es ist ja auch der Unterschied darin, eine Entscheidung getroffen zu haben und die Verantwortung zu tragen, kann ja manchmal aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen gar nicht anders sein, als dass es an einer Person benannt ist, also als Geschäftsführer einer GmbH, habe ich rechtlich einfach bestimmte Pflichten zu erfüllen und kann jetzt nicht sagen, ja, aber das hat der oder der entschieden, da bin ich doch raus. Nein, ich trage trotzdem die Verantwortung und habe das Ganze, drum heißt es ja, den Rahmen darunter so zu gestalten, dass ich davon auch nicht überrascht werde von solchen Entscheidungen oder von solchen Auswüchsen, ne?
Ja, wenn das Führungsprinzip heißt, Manfred, du kennst es auch sehr gut, Befehl und Gehorsam, ja, da hat das Wort von dir, Sven, nichts mehr zu suchen, Transparenz. Nein, ich gebe einen Befehl und der knallt die Hacken zusammen und rennt los und fragt sich gar nicht mehr, was steckt dahinter. Ich muss ihm also nicht in epischer Breite erklären, was der Grundgedanke davon war und was das Ziel war und was die Beweggründe waren und wie viele Leute vorher das schon verlangt haben. Das ist mir völlig egal. Der rennt einfach los. Er hat eine fatale Folge, dass das Ergebnis vielleicht am Ende des Tages nicht mehr stimmt, weil wenn ich nämlich seine Ressourcen, die er auch zur Verfügung hätte, mitgenutzt hätte, wäre es vielleicht zu einem positiven Ergebnis gekommen, weil einfach losrennen macht nicht immer nur Sinn.
Aber dann ergibt sich ja eigentlich der Schluss am Ende immer nur dahingehend, wie komme ich eigentlich zu der Macht in deinem oder in meinem Unternehmen? Also wie entstehen diese Positionen und wer kommt wann wie auf diese Positionen? Und ich glaube, das zu hinterfragen ist dann wahrscheinlich der spannendste Teil für ein Unternehmen, indem ich halt hergehe und sage, okay, bei mir im Unternehmen kommst du auf eine höhere Position, wenn du ein gutes Netzwerk hast. Dann habe ich plötzlich Netzwerker auf Positionen, die eigentlich Ansagen machen sollen. Das ist vielleicht eine schlechte Idee.
Ja.
Ja, und dann wären wir genau dabei, wie kommen wir zu unseren Führungskräften?
Ja, und das ist dieser Satz, der Kerngrundsatz, den ich mal vor vielen, vielen Jahren lernen musste zur Personalwirtschaft. Du musst den richtigen Mann, die richtige Frau auf die richtige Position zur richtigen Zeit bringen. Dann frage ich mich immer, wie und wer und warum, ne? Und was ist das eigentlich, der Richtige? Weil da ist Bewegung, Entwicklung noch nicht dabei.
Ja, dann kommt der Kontext, das Umfeld dazu. Es kann sein, dass ich bei manchen Stellen ja eine ganz andere Person auswählen würde, weil der Kontext, das Umfeld ein anderes ist als in einem anderen Rahmen, ne?
Und das Umfeld verändert sich ja rasant schnell. Wir haben ja disruptive Prozesse. Und wenn ich den Mann, die Frau ausgewählt habe und der war der Richtige, die Richtige an der richtigen Position, der richtigen Zeit, dann war er das für diesen Moment. Aber in unserer disruptiven Zeit, wo ich möglicherweise über ein völlig neues, anderes Portfolio nachdenken muss, wo ich Entwicklungen rasend schnell umsetzen muss, wo sich Entscheidungswege irrwitzig verkürzen, ja. Wie konnte ich denn dann den, der da vor 5 Jahren auf diese Position gekommen ist, schon für diese Dinge vorbereiten?
Aber letztendlich wäre es doch in der Personalauswahl, entweder mache ich einen vielfältigen Querschnitt, also ich habe einfach für alle Eventualitäten irgendwen im Boot und schiebe die meinem Unternehmen nur von A nach B, oder ich habe so ein Grunduniversalismus, also ich habe Menschen, die vieles können, oder ich hätte ein sehr schnell bewegliches Grundpotenzial, also Menschen, die eher danach streben, sich ständig in neue Richtungen weiterentwickeln zu können, die sich gut anpassen können, die sehr resilient sind, dann wäre das ja die Ausrichtung für das Zukunftspersonal Führung.
Wow. Das ist ja aber auch eine Form von Macht, sich selber neu erfinden zu können, ne? Mhm. Fähigkeit, Macht, also bin ich auch bereit dazu, habe ich diesen Drang in mir, das Ganze anzugehen. Wir hatten ja auch nochmal diese dunkle Seite dabei, also wenn wir sagen, dass die Macht persönlich, also den Menschen erstmal zeigt, dann hattest du ja auch am Anfang so, der eine Weg ist dann, der auf einmal positiv ist, weil ich jemanden hingesetzt habe, ausgewählt habe hoffentlich, der diesen gestalterischen und diesen vereinigenden Part dabei hat, der die Kritik fördert, trotzdem aber das gemeinsame Wirken unterstützt. Oder ich habe denjenigen, der sagt, jetzt kann ich endlich durchregieren, jetzt brauche ich nicht mehr auf die anderen hören.
Dann sind wir im Endeffekt bei den Motiven, ne, so stark, dann warum bin ich in der Position, warum will ich da überhaupt sein? Und dann ist das Dunkle sicherlich immer der Egoismus.
Ja.
Also definitiv, ne? Oder das Bedürfnis, irgendwie Anerkennung über die Position zu bekommen, Bewunderung, überlegen zu sein, ne? Das sind so die klassischen psychischen, eher dunklen zugeordneten Eigenschaften. Und egal, ob man sie jetzt wieder Narzissmus nennen würde oder ob wir sie dann irgendwie im Psychopathentum schieben, wo wir sagen, okay, das ist jemand, der rein dazu nicht mehr in der Lage ist, Mitgefühl für andere zu erzeugen und der impulsiv einfach nur noch gesteuert durch die Welt geht. Und das Schlimme daran ist, dass wir alle solche Menschen dann halt in den Positionen kennen und auch sehen und auch erleben. Und der Job wäre jetzt im Unternehmen wieder, wie kriegen wir das in Zukunft, dass das weniger ist?
Aber Sven, ich mache mal noch einen kleinen Switch wieder zurück, ne, den du gemacht hast. Ich sage jetzt nicht nur die dunklen Seiten, sondern die ganz finsteren. Ich mache mal eine ganz finstere Geschichte. Es ist nämlich, ja, den du beschrieben hast von vor 2 Minuten, ne, diese, ich sag's mal ganz fatalistisch, diese eierlegende Wollmilchsau, die ich rumdelegieren kann, wo ich umsetzen kann, wo ich die Ressourcen unterschiedlich nutzen kann, bei Veränderungsprozessen, die sofort bereit sind, auch solche Veränderungen vorzunehmen, möglicherweise sogar in der Hierarchie herabzuarbeiten oder hochzuarbeiten, den muss ich ja finden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die finsteren Mächte, die sagen, wow, das ist ja interessant, in so einem Unternehmen zu arbeiten, da will ich unbedingt hin. Und jetzt lerne ich weiß ungefähr, wie muss ich dich denn in Tüttelchen betrügen, damit du mich auf so eine Position setzt, damit ich bei dir sein darf? Jetzt muss aber den du beschrieben hast, der die raussuchen soll, der muss ja schon über ganz schöne, neben seinem Fachwissen für das Eigentliche, was er in der Firma machen muss, muss der ja über ganz schön viele persönliche oder eine irrwitzige Qualifikation, emotionale Intelligenz verfügen, um den richtigen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben.
Wobei, jetzt wäre ich, da würde ich mich immer rausfinden. Also finde ich als Idealbild natürlich mega. Aber auf der anderen Seite, eigentlich brauchst du doch nur eine Qualität. Du musst während des Prozesses erkennen, dass das der falsche ist.
Okay, aber dann, nee,
sorry. Und ihn dann rausschmeißen.
Schneide das raus, aber das ist ja bei uns nicht möglich. Ich kriege die ganz schnell rein, aber wo kriege ich denn einen ganz schnell wieder raus?
Ja, ohne Frage. Der Umweg ist groß, aber trotzdem, also ich glaube, die Rolle einzunehmen, das vorweg alles vorherzusagen. Na klar kann man mit aufwendigem Assessment eine Menge hinbekommen, aber das ist ja jetzt nicht für jede Stellung und für jede Genese in jedem Unternehmen jeder Größe machbar. Aber ich finde manchmal auch, uns fehlt ja dann auch im Prozess dagegen steuern zu können. Also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Ja. Und die besteht ja im Unternehmen schon. Die ist manchmal ganz erschreckend. Also wenn ich jetzt gerade an ein Unternehmen denke, wo wir in der Betreuung sind, da hat man jetzt gerade eine Führungskraft einfach irgendwo hingeparkt, wo sie keinen Schaden macht. Dann fällt einem ja so als Außenstehender nichts mehr ein, ne? Ja. Aber es ging nicht anders.
Ja. Das sind ja die Abgründe, ne? Das ist so das, wo ich mir immer sage, ja, solche Beispiele sind ja nicht einmalig, sondern dann wird jemand weggelobt oder aber auch andersrum. Ich habe das im öffentlichen Dienst öfter gehabt. Dort wurden Mitarbeiter schlechter beurteilt, damit sie in der Hierarchie nicht den normalen Weg nach oben gehen, sondern bei mir bleiben. Sonst verliere ich den und muss dann dafür jemand neuen, möglicherweise weniger geeigneten, unbequemeren wieder neu entwickeln. Das will ich aber gar nicht. Also beide Sachen sind ja dann möglich, ne?
Ja, wobei das ja immer wieder auf dieses selbe Spielchen zurückgeht. In dem Moment denkst du eher an dich, bist eher bei dir und bist weniger im Umfeld, ne? Also darauf läuft es dann am Ende dann doch ja wieder hinaus.
Das ist das, was ich ich will jetzt nicht polemisch werden, aber in unserer Gesellschaft im Augenblick sehe, dass wir eben eine Abnahme gerade solcher Eigenschaften wie Uneigennützigkeit, Hilfsbereitschaft etc. pp. Austauschen gegen Egoismus, gegen negative Eigenschaften, die mich trotzdem voranbringen.
Da bin ich mal gar nicht so sicher. Die Frage ist nur mal, wer ist lauter, ne? Oder sichtbarer. Okay. Da sind wir auch wieder bei dem Thema. Also wir haben wahrscheinlich gute Führungskräfte, die im Unternehmen kaum auffallen, weil sie so ruhig agieren, die auch eine sehr geringe Krankenquote haben, aber bestimmt bei der nächsten Beförderung, je nachdem, wie das Unternehmen tickt, wenn der Rest eher etwas ja, härter unterwegs ist, übersehen werden, weil sie ja nicht dem Bild entspricht.
Aber das ist ja das, was ich vorhin meinte, ne? Mit welcher Qualifikation wirst du im Unternehmen Karriere genau. machen? Und wenn Netzwerk, wenn ich in der Lage bin, mir mächtige Partner zu suchen und das den Weg nach oben ebnet, dann ist es ja weit entfernt von einer Qualifikation, die nachher meistens für die Position wichtig ist.
Ja. Und andersrum, wenn ich dann diese machtvolle Position habe, suche ich in meinem Netzwerk bei den mir, ich sag's mal im negativen Sinne, untergeordneten Führungskräften Leute, die mir eher zum Wort reden, also Klackateure. Ja, ich will das jetzt nicht auf die Politik bringen, aber da ist das sehr häufig so, dass gerade charismatische Führer weggeschnippelt werden und dafür Leute in die Positionen kommen, die mir am ehesten zustimmen. Und dann hebt Macht plötzlich ab und es kommt zu ganz merkwürdigen Erscheinungen und zur Abgehobenheit. Was steht mir eigentlich alles zu? Und warum hast du das so gemacht? Ich habe das doch gar nicht so gemacht. Die anderen haben gesagt, das steht mir zu. Und dann kriegen wir die aberwitzigsten Auswüchse.
Da wäre ich bei einer anderen Variante, das wären so die informellen Führer, die oftmals selber gar nicht wirklich diese Machtinsignien haben wollen, weil sie gar nicht sichtbar in dieser Verantwortung sein wollen, aber sich in der anderen Rolle sehr gut eingerichtet haben, weil sie von dort steuern und lenken können, ohne dass sie wirklich dafür den Kopf hinhalten müssen. Ne? Ist ja auch eine Sichtbarkeit von, wie gehe ich damit um, welche Persönlichkeit zeigt sich bei mir.
Ja. Jetzt sind wir ja ganz tief in den finsteren Tiefen dieser Thematik der Macht, ne?
Naja, die eben dann eben auch da sind, weil wir ja auch eben die positiven Teile dann mal gesehen haben, die sich anderweitig sehen. Und da werden wir jetzt auch in den nächsten Folgen mit Sicherheit draufkommen. In der stillen Hoffnung auch für unsere nicht nur Zuhörer, sondern die Zuseher, dass sie Uwe wieder im Live- und Bewegtbild haben. Dass seine Leitungen bis dahin repariert und aufgebaut sind. Da sage ich doch jetzt erstmal wieder, bleibt uns gewogen bis zum nächsten Mal, wenn wir über den Charakter von Macht und seinen Ausprägungen weiterhin uns unterhalten und schauen, was es da noch so alles gibt. Bis dann. Bleibt uns gewogen. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.